Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Yannick, was war das bitte für eine Woche, die hinter uns liegt?
Pascal, du sagst es. Also da war in der letzten Woche aber einiges los.
Einiges?
In der... Ja, nicht nur in der Autoindustrie, da ist ja momentan sowieso viel los, aber auch in der Weltpolitik natürlich. Also die Wahlen in den USA sind so ausgegangen und so klar ausgegangen, wie es eigentlich keiner für möglich gehalten hat, was natürlich auch weitreichende Implikationen auch für die Automobilindustrie weltweit hat. Donald Trump wird der neue Bundespräsident, hätte ich beinahe gesagt, der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Und gleich am nächsten Tag sozusagen als nächste Hammermeldung ist, dass die Bundesregierung sich im Auflösen befindet. Also
der Bundeskanzler, da kommt der Bundespräsident jetzt, da war der auch dann beteiligt irgendwann.
Da kommt er jetzt auch ins Spiel, genau.
Da kommt er jetzt wieder ins Spiel.
Der wird nämlich den Christian Lindner hat ihn bereits entlassen. Da ist wirklich so einiges passiert. Und wir im Kleinen, sage ich mal, hatten auch noch einiges zu tun, denn wir hatten in der letzten Woche zwei ganz wichtige Veranstaltungen für uns. Zum einen den Automotive IT Car Summit, wo wir über die Zukunft des Fahrzeugs gesprochen haben, und auf der anderen Seite den Mobility Circle, wo wir ja ein bisschen den Fokus noch weiter aufgezogen haben und über das Thema Mobilität an sich gesprochen und diskutiert haben. Das war natürlich für uns sehr aufregend, und das hatte natürlich auch beides, auf beiden Veranstaltungen waren natürlich auch die politischen Erdbeben, die wir in der letzten Woche gesehen und erfahren haben, natürlich eine Rolle. Und darüber wollen wir heute in der Folge auch ein bisschen sprechen, oder?
Ja, ganz genau. Ich glaube, wir können da einen schönen roten Faden spinnen, weil doch tatsächlich, wie du gesagt hast, natürlich hat das alles dann doch weitreichende Folgen, die wir miteinander diskutieren können. Wir fangen vielleicht mal tatsächlich mit einem kleinen sozusagen News-Roundup an. Zwei Themen habe ich mir da rausgesucht, über die wir mal kurz sprechen können. Das eine ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie hat denn jetzt eigentlich die Wahl von Donald Trump? Denn die Auswirkungen dürften vielleicht sogar wahrscheinlicherweise relativ groß ausfallen. Warum? Weil Donald Trump angekündigt hat, ganz ähnlich wie es die EU auch mit Produkten aus China verabschiedet hat, hat Donald Trump verabschiedet auch, oder noch nicht verabschiedet, aber hat angekündigt, auch Importzölle in Höhe von 10-20% auf ausländische Produkte erheben zu wollen. China sogar bis zu 60%, ja, auf chinesische Produkte. Also das heißt, da der Protektionismus, der im Übrigen, das muss man auch dazu sagen, auch und unter Joe Biden durchaus auch schon angefangen hat, wird sicherlich noch deutlich weitergeführt werden von Donald Trump. Und das ist natürlich etwas, was große Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie hat. Denn gerade der amerikanische Markt ist einer, der noch so ein bisschen nach dem Wegbrechen des chinesischen Absatzmarktes für die deutsche Autoindustrie tatsächlich noch ein sehr wichtiger, eigentlich sogar fast der wichtige Markt gewesen ist für deutsche Automobilhersteller. Einer der wichtigsten Abnehmer für deutsche Pkw-Exporte. Und das ist natürlich gerade was, wo sich im Prinzip eigentlich so die krisengebeutelte deutsche Automobilindustrie nach dem Wegbrechen des chinesischen Marktes dann auch noch droht, aus Gründen dieser Strafzölle dann auch noch der amerikanische Markt wegzubrechen. Nur mal einmal ganz kurz so von der Zahl her: im vergangenen Jahr wurden 400.000 Fahrzeuge aus Deutschland in die USA exportiert. Und jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, wie wird jetzt die deutsche Automobilindustrie darauf reagieren? Was Donald Trump damit nämlich vorhat, ist natürlich die heimische, ganz klar, also warum macht man Protektionismus? Um natürlich die heimische Wirtschaft zu stärken, auch die heimische Automobilindustrie zu stärken. Und darunter fasst er aber durchaus dann auch ausländische OEMs, zum Beispiel deutsche OEMs, die auf dem US-Markt produzieren. Jetzt wissen wir natürlich, dass ja die deutschen Automobilhersteller eben auch wichtige Werke in den USA natürlich betreiben. Wir denken an Chattanooga, wir denken an Spartanburg. 900.000 Fahrzeuge werden von deutschen OEMs in den USA gefertigt. Und das heißt, natürlich gibt es da jetzt so ein bisschen einfach die Frage, wie auch die Produktionsstrategie dann natürlich in Zukunft ausfällt. Denn, und jetzt kommt dann wieder der gleiche Punkt, den wir auch bei den Strafzöllen von China diskutiert haben, von diesen 900.000 Fahrzeugen wird ein überwiegender Großteil natürlich wiederum aus den USA heraus exportiert in andere Länder. Zum Beispiel auch in die Europäische Union auf den Heimatmarkt hier in Deutschland zurück. Ne? Und das heißt, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Diskussion, wird es jetzt eine ganz ähnliche, einen ganz ähnlichen Effekt geben wie ja, Gegenmaßnahmen, wird jetzt die EU auch wiederum irgendwo Zölle auf die USA sozusagen belegen. Das heißt auch die Frage, werden jetzt die Fahrzeuge, die von deutschen OEMs in Amerika produziert werden und in die EU dann importiert werden, dann auch mit Strafzöllen belegt? Mhm. Die gleiche Diskussion, warum zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie von Strafzöllen auf chinesische Produkte kein Fan war und dagegen votierte. Also Deutschland hat ja auch dagegen votiert. Und das ist so ein bisschen eine Diskussion, die jetzt natürlich ganz auf der anderen Seite der Weltkugel sozusagen dann wieder genau gleich aufploppt. Ja, dass nämlich sozusagen Fahrzeuge, die die Deutschen für den Weltmarkt in Amerika produzieren, dann am Ende dann beim Reimport oder beim Import in die EU dann auch wieder für Zölle und für höhere Kosten sorgen. Also das ist schon insgesamt eine interessante Gemengelage, dass es da jetzt sozusagen gleichermaßen mit ganz ähnlichen Herausforderungen der chinesische und der US-Markt irgendwo drohen, ja, gelinde gesagt, schwierig zu werden. Interessant zum Beispiel auch, was uns auch nicht überraschen wird, Donald Trump ist ja kein großer Fan der mexikanischen Wirtschaft, ja. Und er hat zum Beispiel schon angekündigt in seiner typisch übertriebenen Art, mir ist völlig egal, ich sag mal so sinngemäß, mir ist völlig egal, was für eine Zahl an Strafzöllen ich da hinschreiben muss, ob es 400 oder 500% sind. Ich möchte hier kein Produkt aus Mexiko sehen. Ja? Mm. Und wie wir wissen, produzieren natürlich Richtig. Die Autohersteller allesamt auch in Mexiko. Das heißt, auch da wird's ganz, ganz tricky, weil in Mexiko produzieren und auf den US-Markt dann am Ende zu exportieren, auch was natürlich einfach dann Lohnkosten und so weiter angeht, wird womöglich noch am allerwenigsten tatsächlich als Strategie zur Verfügung stehen, wenn Donald Trump das so wahrmacht, wie er das ja natürlich, wie wir wissen, massiv vollmundig natürlich ankündigt. Also Yannick, was sind deine Gedanken dazu? Also da wird sich ja eventuell wirklich auch im globalen Produktionsspiel etwas zu verändern, weil was sich da momentan ja so ein bisschen andeutet, ist so ein bisschen wieder dieses Thema local for local, ne? Also global sozusagen produziert für den globalen Markt, fällt damit natürlich mit diesen ganzen protektionistischen Maßnahmen, die wir jetzt auf den verschiedenen großen Regionen der Erde sehen, fällt damit natürlich ein bisschen weg, sondern du produzierst dann womöglich anders, du produzierst womöglich eine höhere, eine größere Fahrzeugpalette einfach für den jeweiligen lokalen Markt.
Ja, das ist die Tendenz, wo es gerade hingeht. Das ist natürlich jetzt, so wie du es jetzt ausdrückst, ist es die Local for Local Strategie, wie man in vielen Reden auch von Produktionsverantwortlichen und so hört, ist es natürlich jetzt sehr, ich sag mal, sehr gewollt und sehr strategisch formuliert an dieser Stelle. Man könnte es natürlich auch viel dramatischer ausdrücken, dass es natürlich ein Zusammenbruch eigentlich der Konstanten, wie wir sie im Moment, also eigentlich in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren auf den Weltmärkten hatten. Der Freihandel stand im Fokus. Die Globalisierung war im vollen Gange und haben uns immer weiter wegbewegt vom Freihandel, was natürlich auch in vielen Bereichen, da müssen wir jetzt nicht groß diskutieren drüber, aber natürlich auch zu vielen Schwierigkeiten geführt hat, wenn man auf das Soziale schaut, auf die sozialen Verhältnisse in vielen Ländern, wenn wir in die dritte Welt schauen und so weiter, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber was wir jetzt eigentlich schon hier vorliegen haben, ist, dass wir wieder vor einem neuen Handelskrieg stehen. So wie wir ja vor einigen Jahren, als Trump das erste Mal an die Macht kam, ja schon mal in einer ähnlichen Situation waren. Da haben wir auch drüber diskutiert, was wird jetzt passieren, was ist die Auseinandersetzung zwischen den USA und China, was passiert da oder was ist da passiert, wie sehr wird die Wirtschaft in Europa darunter leiden, darunter zerrieben vielleicht auch unter diesem Handelskrieg. Da haben wir nun einiges erlebt. Dann kam die Corona-Krise, das kam nochmal obendrauf und hat das alles nochmal katalytisch sozusagen verstärkt. Aber man muss schon jetzt an der Stelle sagen, ja, das ist natürlich, man kann darauf reagieren, oder man muss darauf reagieren als Automobilindustrie, speziell hier in Europa, in Deutschland. Man muss sich stärker dann auch in den USA produktionsseitig engagieren. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage in der ersten Konsequenz, was bedeutet das in den Büchern für die Automobilhersteller, die ja momentan, und da muss man ja nur mal auf die einschlägigen Wirtschaftsseiten schauen, überall sehen wir eigentlich nur die Schreckensnachrichten der Automobilisten momentan, nicht nur in Deutschland, also nicht nur Volkswagen, Audi ist ein großes Thema, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Auch in andere Automobilhersteller in Europa und auch in Japan. Wir haben jetzt gerade auch die Meldung bekommen, dass Nissan deutlich einsparen muss, was die Stellen anbelangt. Also momentan sind die ersten Konsequenzen dieser ganzen Gemengelage natürlich erstmal negativer Natur. Und das wird sich natürlich auch durch einen verstärkten Protektionismus, durch eine Trump-Administration auch erstmal weiter verstärken. Also wer die Umstellung der Produktionsverhältnisse, der Produktionsverhältnisse, klingt jetzt schon fast ein bisschen nach dem Kapital von Marx. Nein, aber dass man da sozusagen das umschichten muss und neu aufstellen muss, ist natürlich wahrscheinlich eine logische Konsequenz. Aber andererseits, und das muss man natürlich vielleicht ein bisschen einschränkend sagen, und das sagen ja so manche Analysten oder manche Beobachter momentan auch, das Verhalten von Donald Trump, was seine Stringenz seiner Regierung und seiner Policy anbelangt, ist natürlich auch alles andere als geradlinig, als viele sagen, es ist erratisch, es ist heute so, morgen so, so ein bisschen, wie du es ja auch schon schön gesagt hast, mir ist egal, was ich da drunter schreibe, Hauptsache es passiert irgendwas. Also auch das folgt nicht unbedingt immer einer in sich geschlossenen Logik. Also da muss man ja nur mal auf den Wahlkampf schauen oder auf das, was im Wahlkampf gesagt wurde, was für Absurditäten wir da ja mitbekommen haben. Da brauchen wir ja jetzt gar nicht mehr darauf weiter eingehen, das ist ja auch die Vergangenheit. Aber, und das ist halt die Unberechenbarkeit der Situation momentan, man weiß gar nicht so genau, was wird denn am Ende des Tages kommen oder wird es sogar noch schlimmer, als viele momentan erwarten. Und die Autoindustrie in Europa und in Deutschland speziell liegt ja momentan, kann man schon sagen, so ein bisschen am Boden, also zumindest auch was die Aussichten anbelangt. Bei Volkswagen haben wir viel diskutiert. Aber auch bei den anderen, auch bei Mercedes, auch bei BMW gibt es momentan Negativsignale, wenn man sich die Bilanzen anschaut. Also es kann auch noch viel schlimmer ausgehen und dann es ist halt eben die Frage, wie bereitet man sich darauf vor? Und was ich an der Stelle auch nochmal mit reinnehmen würde, was auch ganz interessant ist, ist ein Nebenaspekt, aber der kann natürlich auch noch zentral werden. Elon Musk mit seiner Firma Tesla ist jetzt ist natürlich in einer strategisch jetzt äußerst günstigen Position, weil er sich ja selbst im Wahlkampf schon als sehr sehr stark positioniert hat für Donald Trump.
Rund 100 Millionen Dollar hat Elon Musk kolportiert, zwischen 75 und 100 Millionen Dollar hat Elon Musk in den Wahlkampf von Donald Trump gesteckt.
Also das, was er relativ einfach aus seiner
Stundenlohn,
Hosentasche irgendwie bezahlen kann. Aber das
für andere Menschen müssen dafür ganz lange arbeiten.
Ja, und das ist halt aber ja auch ein sehr ernster Hintergrund in dem Sinne. Das ist ja nicht nur, dass er da sozusagen das Maskottchen der Wahlkampagne, der Make America Great Again Kampagne, der MAGA-Kampagne war, sondern eben auch, dass er jetzt in Zukunft, und das wird ja auch kolportiert, so ein bisschen auch an den Schalthebeln der Macht mit rumwerkeln kann am Ende des Tages. Das heißt ja schon, dass er dafür sorgen soll, den Staatsapparat in den USA auf neue Beine zu stellen und da mal feucht durchzuwischen, um es mal lapidar auszudrücken. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass er seine Interessen noch stärker vertreten kann. Also, dass er auch vielleicht an der Stelle einem Donald Trump einflüstern kann, die chinesische Konkurrenz, das gefällt mir nicht so gut. NIO, BYD sind starke Gegner im Bereich der Elektromobilität bei Elektroautos. Da könnte man ja auch überlegen, du hast es ja schon gesagt, wie hoch da die kolportierten Zölle sind auf chinesische Produkte oder Importe.
Also wenn Strafzölle in Höhe von 60% auf chinesische Fahrzeuge auf dem amerikanischen Markt kommen sollten, dann ist im Prinzip chinesische Modelle auf dem amerikanischen Markt tot. Aber das ist ja eine schöne, du hast ja schon gesagt, das ist eine schöne Widersprüchlichkeit, weil Elon Musk gilt jetzt nicht gerade als großer Fan der Elektromobilität. Im Gegenteil, eigentlich ist er natürlich so ganz typisch irgendwie in Amerika, hat er natürlich auch eine Wählerschicht, die er mit Donald Öl Trump. Und verbrennt. Ja, genau, Trump, meine ich.
Elon Musk ist schon ein relativ guter
Fan. Elon Musk ist ein großer Fan der Elektromobilität, da stimme ich zu. Ja, genau, das meine ich aber gerade. Donald Trump ist kein großer Fan der Elektromobilität, oder ist zumindest meistens so nicht ganz aufgetreten. Das hat er dann manchmal auch wieder so ein bisschen revidiert und im Großen und Ganzen muss man sagen, findet er natürlich irgendwie alles gut, was innerhalb von Amerika irgendwo innovativ ist und da irgendwie entwickelt wird, aber er hat schon auch, es gibt da schon auch sehr markige Zitate, Finger weg vom Öl und Verbrennungsmotoren und so weiter. Was jetzt so ein bisschen wieder dagegen spricht, dass Elon Musk jetzt sozusagen der starke Mann an seiner Seite wird. Und aber wie du schon sagst, mit Musk an seiner Seite wird sicherlich die Elektromobilität unter Donald Trump jetzt sicherlich mal mindestens mal auch nicht hart zu leiden haben, weil das würde natürlich einen Tesla selbst schwächen. Und ich glaube, in dieser Position wird Elon Musk sein, dass das nicht passiert.
Ja, aber das zeigt ja so wieder auch so ein bisschen, oder unterstreicht, was ich gerade mit dem erratischen Verhalten gemeint habe. Donald Trump, klar, vertritt sozusagen in sehr vielen Bereichen reaktionäre Ansichten, erzkonservative bis sehr weit rechts außen gelagerte Ansichten. Manche bezeichnen ihn auch als Rechtsradikalen, da bin ich jetzt auch nicht so weit von entfernt, das zu tun. Auf der anderen Seite will er vielleicht seinen Buddy Musk auch unterstützen und setzt dann doch wieder auch auf die Innovationsfähigkeit und auf das Thema Elektromobilität. Also das unterstreicht nochmal so ein bisschen, dass da viel auch nicht zusammenpasst. Aber das wird am Ende des Tages ja auch nichts nützen, weil er natürlich bestimmte Maßnahmen umsetzen wird. Aber was das nun genau sein wird und wie das gestaltet sein wird, das ist ja noch sehr wenig stark umrissen, sage ich mal an dieser Stelle. Ne? Also
eben. Eben.
Das ist aber schwierig für die Strategen bei den Automobilisten. Ja,
absolut, momentan. Absolut. Aber apropos Strategen, Automobilisten, perfekte Überleitung, weil vielleicht machen wir unter Trump jetzt deshalb gerade mal einen Strich, weil das ist natürlich alles das, was wir bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt wissen. Und auch wissen ist in Anführungsstrichen, weil das sind halt markige Ankündigungen von Donald Trump. Und womit er dann tatsächlich ab Januar sozusagen um die Ecke kommt, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Das heißt, das werden wir jetzt erstmal abwarten. Es kann harte Folgen auch für die europäische, für die deutsche Automobilindustrie haben. Aber du hast gerade schon das Stichwort gesagt, Strategen bei den Automobilisten. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, mehr local for local. Denn eine zweite News, die wir vielleicht noch so ein bisschen mit besprechen können, weil ich finde, dass sie so ein kleines bisschen einen unscheinbaren Eindruck erstmal macht. Aber wie ich finde, doch irgendwo eine gewisse Zäsur darstellt. Denn Audi hat eine neue Submarke für den chinesischen Markt vorgestellt, gemeinsam mit SAIC. Und zwar Audi in großgeschrieben, also die Marke funktioniert im Podcast nicht. Mhm. Audi in Großbuchstaben geschrieben und zwar auch auf den Fahrzeugen Audi ausgeschrieben. Also keine vier Ringe mehr für China. Das heißt, Audi wird zukünftig gemeinsam mit SAIC auf einer neuen Plattform, der Advanced Digitized Platform, wird Audi Modelle, Elektromodelle für den chinesischen Markt entwickeln, für den chinesischen Markt designen und ja, aktuell ist ein Konzeptfahrzeug vorgestellt worden, der Audi E-Concept. Die wird gemeinsam mit Teams aus Deutschland und China wurde das Fahrzeug entwickelt und gibt einen Ausblick auf drei künftige Serienmodelle, die ab Mitte 2025 auch schon vorgestellt werden. Mhm. Und das, was natürlich jetzt im Podcast nicht funktioniert, weil wir keine Bilder senden können, aber dieses Fahrzeug hat optisch mit einem Audi rein gar nichts zu tun. Mhm. Dieses Fahrzeug sieht aus wie chinesische Designsprache und ist natürlich auch so gedacht, denn es ist ein Fahrzeug aus dem chinesischen Markt für den chinesischen Markt. Und das finde ich dann doch, und deswegen meine ich, es ist doch eine gewisse Zäsur, weil ich schon finde, das spricht momentan natürlich Bände, in welche Richtung sich gerade orientiert wird. Denn eine ganze Zeit lang war es natürlich das absolute Asset deutscher, vor allem deutscher Premium-OEMs, BMW, Mercedes, Audi, auf dem chinesischen Markt, war es einfach, dieser deutsche Premium-OEM zu sein. Mhm. Ja, das war einfach dort einfach eine Marke, ein Schwergewicht. Da wollte man sich einen BMW, einen Audi, einen Mercedes leisten und diese Fahrzeuge dort fahren. Ja? Und dass natürlich jetzt Audi tatsächlich jetzt den umgekehrten Weg macht und sagt, wir launchen jetzt eine Submarke, die natürlich auch nicht weit, jetzt sagen wir mal, markentechnisch nicht weit entfernt ist, weil sie heißt immer noch Audi. Wir launchen eine Submarke, die sich auch in Appeal und im Design absolut an chinesischen Fahrzeugen und an asiatischen Fahrzeugen orientiert. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, weil es zeigt jetzt eben, wie gesagt, diese Richtung, in die das Ganze geht. Da orientieren sich nicht mehr fernöstliche Hersteller am europäischen, am europäischen Fahrzeugen, sondern umgekehrt. Das schon finde ich eine ziemliche Zäsur. Und ich meine, es ist ein bisschen unscheinbar, weil, naja, so Konzeptfahrzeuge, die werden ja häufig mal vorgestellt und manchmal guckt man da so ein bisschen drüber weg oder liest so ein bisschen drüber weg und sagt, naja, mal gucken wir mal, wie es kommt und so weiter. Aber insgesamt ist dieser Plan, zusammen mit in einem Entwicklungsteam, zusammen mit SAIC. Audi selbst spricht davon, sie bringen ihre Expertise in den Bereichen Premium, Produkt, natürlich Design, Entwicklung, Engineering mit ein. Und SAIC bringt alles rein, was erstens natürlich tiefe Kenntnis des chinesischen Marktes angeht und zweitens, was vor allem Technologieökosystem angeht. Und herausgekommen, ich habe es gerade schon gesagt, die Advanced Digitized Platform als Basis für ein hochdigitalisiertes Fahrzeug. Also daran sieht man jetzt gerade auch wieder so ein bisschen das, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Local for Local, diese lokalen Anforderungen, die man vielleicht in der Vergangenheit auch nicht ganz ernst genommen hat, weil es vielleicht auch über viele Jahre, so wie ich gesagt habe, eher ein Asset war, dass man der deutsche Automobilhersteller war, den man kaufen konnte. Jetzt ist es einfach so, man muss sich stark an die jeweilige lokale Klientel wenden. Die ist in China eine ganz andere Käuferschicht als in Deutschland. Dem trägt man jetzt Rechnung. Und ich finde, tatsächlich kann man die Wichtigkeit dieser oder die Relevanz dieser Meldung, finde ich, nicht überbetonen. Weil das ist schon, das sagt schon was aus, was momentan, wie man momentan da vorgeht.
Ja? Ja, total spannend. Wenn man auch schaut, was der Audi-Chef Gernot Döllner dazu gesagt hat, hat gesagt, die gemeinsame Plattform ist unsere Basis für eine neue Generation hochmoderner, intelligenter und vernetzter Fahrzeuge exklusiv für China. Die kommenden Modelle richten sich an ein wachsendes und zugleich anspruchsvolles neues Kundensegment. So, daraus kann man natürlich schließen, das, was wir bisher gemacht haben, das ist nicht das, was jetzt sozusagen in Zukunft noch tragfähig sein wird und was uns noch die Marktanteile bringt. Und auch die, was du ja schon gesagt hast, dass die Marke Audi, wo man ja in der Vergangenheit davon ausgegangen ist, dass sie in China eine gewisse Strahlkraft hat oder auch andere Marken, natürlich anderer deutscher Hersteller, die ein großes Fund eigentlich in China waren, dass die nächsten Käufergenerationen, die jetzt kommen, die jetzt doch ein deutlich anderes Verständnis vielleicht auch von Automobilität haben und deutlich auf deutlich andere Dinge im Auto setzen, als jetzt der große Motor und die Massagefunktion im Sitz oder vielleicht sogar noch mehr als anderes. Oder eben auch das Markenversprechen, was hinter den vier Ringen steht, so zum Beispiel. Ne? Also das ist schon interessant zu sehen, dass man sich da jetzt anscheinend so ein bisschen weggewegt. Ich meine, es handelt sich jetzt hier noch um ein Konzeptfahrzeug. Wir müssen ja schauen, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Aber es ist ja schon doch eine deutliche Strategieanpassung, sich dann eher diesen wirklich lokalen Ansprüchen und lokalen Kundenbedürfnissen zu widmen. Aber das passt so ein bisschen auch dazu, was wir in letzter Zeit ja auch viel diskutiert haben, auch im Kontext des Software-Defined Cars. Also da, dass man sich da doch stärker den Kundenbedürfnissen zuwendet. Also doch vielleicht ein Positivbeispiel.
Absolut. Und das ist ja sicherlich, Yannick, jetzt auch wieder. Heute klappt's mit den Überleitungen, weil deswegen meine ich ja auch zu unseren Events, die wir vergangene Woche auch gehabt haben, ist das ja so ein bisschen auch der rote Faden, den man jetzt tatsächlich von all dem, was wir heute selbst von Trump und von Local for Local und Fahrzeuge, der Fahrzeughersteller, die schauen müssen, wie sie auf den jeweiligen Märkten performen können, über Audi, die das jetzt beispielhaft wirklich sehr plakativ tun, hinzu, wie kommt man eigentlich zu einem kundenzentrierten Fahrzeugentwicklung, zu einem kundenzentrierten Erlebnis im Fahrzeug. Und das war ja auch Schwerpunkt unserer Events letzte Woche.
Genau, Pascal, das ist richtig. Was ich noch vielleicht vorausschicken will, ist ja, dass in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, in dieser vielleicht politisch-wirtschaftlichen unsicheren Phase, wo wir nicht wissen, wie es im nächsten Jahr weitergeht, man sich ja als Automobilhersteller oder als Autounternehmen ganz grundsätzlich gesprochen natürlich auch weiterhin mit den Innovationsthemen beschäftigen muss und weiterhin daran arbeiten muss, sich auch den neuen Gegebenheiten, die ja nicht erst seit zwei Wochen der Fall sind, sondern wir reden über das Software-Defined Car zum Beispiel, über autonomes Fahren, über Elektromobilität, darüber reden wir schon ganz lange und diese Transformation begleiten wir schon ganz lange. Von daher sind das Themen, die man natürlich jetzt auch weiterhin forcieren muss und angehen muss und da auch weiter Geschwindigkeit aufnehmen muss. Ich meine, wir sehen jetzt viele Meldungen auch schon, dass man an vielen Stellen das Rad wieder zurückdrehen muss. Es wird über das Verbrenner ausdiskutiert. Man besinnt sich wieder auf das Produkt Auto, den Autoverkauf und all diese vielleicht Dinge, die vielleicht ein bisschen zurückgedreht werden gerade wieder. Das ist, haben wir ja auch schon diskutiert, sollte man vielleicht an dieser Stelle nicht machen. Aber das war auch alles Thema, wie gesagt, bei unseren Veranstaltungen, die wir in der letzten Woche hatten, beim Automotive IT Car Summit zu Förderst und aber auch beim Mobility Circle zusammen mit Stefan Bratzel, wo wir so ein bisschen das Thema ja, hatte ich ja eingangs gesagt, Mobilität größer betrachten. Aber mal zum Car Summit, da stand, wie gesagt, dieses ja, User-Centric Vehicle oder Customer-Defined Vehicle, egal wie man es ausdrücken will, ganz klar im Fokus. Also die Frage ist eben, wie kann man jetzt auch unter den momentan widrigen Bedingungen eben Speed aufnehmen, um das Auto in Zukunft noch stärker Software definiert und damit eben auch noch viel stärker, und das noch viel wichtiger zu betonen, vom Kunden auszudenken. Genau. Also ich hatte zum Beispiel einen spannenden Live-Talk mit Joachim Langwalter, einem Branchenexperte, der früher für Stellantis die Hard- und Software-Engineering verantwortet hat und heutzutage unter anderem Mercedes-Benz berät. Der hat auch gesagt, und das fand ich einen guten Satz, dem Kunden ist es egal, ob das Fahrzeug Software definiert ist, er will das beste Benutzererlebnis. Also es geht nicht im Kern darum, dass wir jetzt alles auf Software umstellen, das ist die Konsequenz vielleicht, aber es geht in der Denke, wie wir das Auto denken, eben darum, vom Benutzer aus zu denken. Und das ist vielleicht auch der Schritt, den man in China jetzt bei Audi getan hat, eben zu überlegen, wie kann ich denn das Auto eben noch stärker an die Bedürfnisse des chinesischen Kunden ausrichten und auch die Funktionen, die Services, die darin sozusagen sich verstecken am Ende des Tages. Wie gesagt, Joachim Langwalter spricht auch vom Customer-Defined Vehicle. Und eins dieser Customer-Defined Vehicle, und das kann man schon so sagen, das hat uns auch einer unserer Speaker auf dem Car Summit auch sehr gut vor Augen geführt, wie das aussehen kann. Und das war nämlich Benjamin Steinmetz von NIO für das Europageschäft unter anderem auch mitverantwortlich, also für das Produktmanagement in Europa verantwortlich. Und NIO ist ja so einer dieser Unternehmen, die das Auto eben ganz anders gedacht haben. Ja, wir müssen hier wieder in Klammern oder in Gedankenstrichen setzen. Sie haben es auch sozusagen auf der grünen Wiese machen können. Das haben wir ja auch schon an vielen Stellen diskutiert, dass das ein klarer Vorteil von neuen Playern wie NIO aus China ist. Aber das ist nun mal eben, hat er nun mal eben sehr eindrücklich gezeigt, wie sie das gemacht haben, wie sie vorgehen, auch in der Produktentwicklung. Und auch er sagt, dass das bislang eigentlich eher so war, dass bei der Definition des Software-Defined Vehicles es oft eher so an technische Erwartungen geht. Ne? Also wie ist es technisch aufgebaut, welche Rechenleistung hat es und so weiter. Aber selten wird der Mehrwert für den Kunden in den Fokus genommen. Also vielleicht ist unsere Diskussion hier in Europa auch um das SDV auch wieder sehr techniklastig. Wie baue ich die Architektur auf? Natürlich ist es eine zentrale Herausforderung. Aber oftmals muss man natürlich auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen und eben von diesem Technikdenken erstmal in dieses Experience-Denken kommen. Und wie muss eigentlich das Auto ganz grundsätzlich aufgebaut sein? Nicht auf der technologischen Basis, sondern eher auf der Nutzerbasis. Und über welche Features sollte das Auto verfügen, damit es den jeweiligen Kundenbedürfnissen in den jeweiligen Märkten eben auch gerecht wird. Da hat er Parallelen auch zur Gaming-Branche gezogen, die da ja auch ständig ja Updates fahren und auch ständig das eben auf den Nutzer eben hin anpassen. Also das war definitiv auch wieder mal sehr eindrucksvoll. Er hatte auch sozusagen die längste Q&A-Session im Nachgang, also das, was wir ja immer anbieten, unseren Speakern.
Großes
Interesse. Und also das war sehr, sehr eindrücklich zu sehen. Und da haben viele auf der Konferenz beim Car Summit natürlich in ein ähnliches Horn geblasen, dass es natürlich eben in der Organisation der Unternehmen da einen Change geben muss.
Ja, ich meine, man sollte jetzt ja davon ausgehen, dass das ja schon immer so gemacht worden wäre, aber ist es halt nicht, ja. Technologie ist kein Selbstzweck oder darf kein Selbstzweck sein, aber die deutsche Industrie, die deutsche Automobilindustrie kommt natürlich, und da erzählen wir niemandem irgendwie was Falsches und tun, glaube ich, niemandem Unrecht, weil das jeder selbstkritisch, glaube ich, in der Branche irgendwie behaupten würde für die Branche. Die kommt aus einem ingenieursgetriebenen Ansatz. Man hat produziert, was man hat gefertigt, man hat entwickelt, was man entwickeln konnte, man hat Technologie ausgereift, bis nahe an die Perfektion. Braucht man auch gar nichts gegen sagen. Ja, es ist so. Aber wie sehr und wie stark man den Kunden gefragt hat, was man eigentlich braucht und möchte. Und eine ganze Zeit lang hat das ja gut funktioniert, weil ich glaube, eine ganze Zeit lang war das, was der Kunde wollte, war eben dieses perfekt ausentwickelte Fahrzeug, solange das Fahrzeug eben eine perfekte Hardware war. Aber jetzt ändert sich das natürlich, ja. Und das ist genau, deswegen ist das so richtig, was du sagst, was auch der Joachim Langwalter gesagt hat, ist halt, wenn wir jetzt aber hingehen und im Prinzip das Software-Defined Vehicle wieder nur von der technologischen Möglichkeit sehen, aber nicht fragen, was diese Technologie am Ende eigentlich enablen soll, wie man ja neudeutsch immer so schön sagt. Wofür soll die denn eigentlich da sein? Und welchen Zweck soll sie eigentlich erfüllen? Was soll sie dem Kunden eigentlich geben? dann hat man auch das Software-Defined Vehicle schon wieder aus der falschen Richtung. Da hat man quasi den gleichen Fehler wie mit dem sozusagen Hardware-Auto, hat man dann gemacht, wenn man das Software-Defined Vehicle wieder nur aus der technologischen Sicht betrachtet.
Ja, absolut. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Anschlussfrage, die auch so ein bisschen auf unseren Anfang so ein bisschen die Klammer setzt. Wie kann das denn eigentlich jetzt aktuell gelingen? Also die Unternehmen, die befinden sich in dieser Transformation und haben dieses Problem. Und so habe ich das auch gehört. Also wir hatten ja beim Mobility Circle auch Vertreter von Skoda und von BMW dabei, die auch nochmal ganz klar gesagt haben, dass wir unsere Fahrzeuge und die kommenden Fahrzeuggenerationen, die haben ganz klaren Kundennutzen und der Kunde steht im Mittelpunkt und wir wollen alles darauf ausrichten, dass klang dann aber meistens immer so, dass es eher darum geht, dass wir möglichst flexibel, was die Antriebsvarianten angeht. Also es geht im Prinzip nur bei diesem Kundennutzen, oder das war zumindest ein bisschen das, was bei mir hängen geblieben ist, geht es in erster Linie darum, möglichst flexibel zu sein. Biete ich jetzt einen Verbrenner an oder biete ich jetzt einen Hybrid an oder biete ich jetzt ein Elektroauto an? Also das ist jetzt für mich ehrlich gesagt nicht das, die Erkenntnis, dass ich meine Produktstrategie künftig stärker am Kunden ausrichte. Also das ist jetzt vielleicht etwas verkürzt, aber das ist das, was vor allem bei diesen Vorträgen auch hängen geblieben ist. Das ist vielleicht nicht, das reicht vielleicht am Ende des Tages nicht aus. Aber es ist natürlich die Frage, wie kann man sich denn jetzt noch stärker und noch schneller vor allem, es geht ja ganz stark um Geschwindigkeit, bei diesen Themen auch weiterentwickeln und den Change-Prozess auch wirklich befeuern. So, und da ist so ein bisschen der Appell von verschiedener Seite, auch von beim Car Summit gewesen, Joachim Langenwalter hat das gesagt, tut euch zusammen, damit man es noch bewältigen kann. Also der ganz klare Appell geht in Richtung Kollaboration, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Der Magna-Experte, also der Experte von Magna, Steve Jenkins, hat das auch nochmal gesagt. Man muss sich als Hersteller vor allem bei den nicht wettbewerbsrelevanten Themen im Bereich Software-Defined Car stärker öffnen, man seine Entwicklung, seine eigenen Entwicklung auch noch stärker öffnen. Da gehen wir dann auch in den Bereich Open Source natürlich mit rein. Um da eben Synergieeffekte am Ende des Tages auch zu nutzen und man sich vielleicht auch unternehmensintern vielleicht von Silo-Denken, von Verlustängsten auch verabschieden muss, um das zu forcieren, eigene Standards am Ende des Tages auch aufzusetzen und Innovationen auf die Straße zu bringen. Und da, das geht nicht alleine, das geht nicht sozusagen mit Scheuklappen auf und versuche mich jetzt alleine durchzuboxen. Und wir sehen ja auch, wir haben ja schon in vielen Bereichen auch darüber diskutiert, dass die Hersteller sich da stärker öffnen, dass sie stärker auch auf die Open Source Community zugehen, wenn es um Softwareentwicklung geht. Wir sprechen ganz viel ja auch über Catena X, wo es ja auch um ein kollaboratives Ökosystem geht. Also man muss sich diesem Thema jetzt noch stärker öffnen, weil man eben ja äußere Handlungsdruck hat oder eine äußere Zwänge hat, die jetzt nicht die Unternehmen in eine verschwenderische Position, was Ressourcen anbelangt, bringt, wenn man es mal so ganz diplomatisch ausdrückt. Von daher geht es nur im Schulterschluss. Und da wird es jetzt spannend zu sehen sein, wie kann dieser Schulterschluss, wie kann diese Kollaboration auch unternehmensübergreifend aussehen. Also das ist eine große Herausforderung, die da jetzt zusätzlich noch drauf auf die Branche zukommt.
Das stimmt. Aber ein Beispiel haben wir heute besprochen, zumindest wenn es zum Beispiel um so lokale Märkte wie China geht, auch da, weil das war nämlich, bevor du gerade gesagt hast, worum wird es gehen, Collaboration, habe ich mir auch gedacht, ja, Partnerschaften, es ist einfach so. Hm. Ja, weil, und das sehen wir jetzt hier, Audi, SAIC bringen gemeinsam mit dem entsprechenden Markt-Know-how einfach auch gemeinsam jetzt Fahrzeugplattformen auf den Markt. So, ja, und ich glaube, anders, und das haben sie ja tatsächlich jetzt auch offensichtlich ja auch vergleichsweise schnell hinbekommen. Ja, weil das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt vermuten würde, dass das auch schon wieder seit 7 Jahren irgendwo in der Schublade liegt. Mhm. Wahrscheinlich nicht. So, und insofern hat man es da auch geschafft, relativ schnell auf diese Probleme zu reagieren und dort eben auch wirklich erste Ergebnisse, erste zeigbare Konzepte vorzulegen und zu sagen, Mitte 25 werden 3 Modelle auf dieser Basis angekündigt. Mhm. Ja, also, naja, das ist dann schon, ja.
Und man hat ja, wir haben es ja jetzt auch schon dieses Jahr besprochen, dass die Branche da sich geöffnet hat, wenn man nur an die angekündigte Kooperation mit Rivian von Volkswagen denkt. Ja. Das ist ja sozusagen eine Konsequenz dieser Appelle, die jetzt nochmal formuliert wurden bei uns beim Car Summit. Ja. Aber das ist ja schon vielleicht der richtige Schritt an der Stelle, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber da wird es natürlich spannend sein zu sehen, was da jetzt wirklich am Ende des Tages bei rumkommt und wie schnell können die Früchte da dieser Kooperation auch sozusagen geerntet werden. Also das wird noch sehr spannend werden.
in, wie wir wissen, herausforderndem Umfeld, denn auch Deutschland selbst muss natürlich auch erstmal wieder, die eigene Regierung jetzt wieder, muss auch mal wieder PS auf die Straße bringen, und da haben wir die Diskussion ja auch gerade erst angefangen, und sind noch lange nicht beantwortet, denn auch da, und da jetzt, ohne da jetzt anzufangen, drüber zu diskutieren, sondern eher nur als Schlussfazit, das macht es natürlich nicht einfacher, dass der Industriestandort Deutschland jetzt aktuell auch noch in einer gewissen Unsicherheit steht und in einer gewissen Unsicherheit bleibt, solange auch nicht eine neue Regierung wieder im Amt ist. Das Ganze wird im allerbesten Fall noch 2 Monate dauern, eventuell aber auch eher noch 4, 5 Monate dauern. Und insofern, da muss man natürlich auch ein bisschen hoffen, dass da die Unsicherheiten nicht noch größer werden, was irgendwie so ein bisschen den Industriestandort angeht.
Also ich sag mal so, das Platzen der Koalition ist, glaube ich, zu dem schlechtmöglichsten Zeitpunkt passiert. Es ist wahrscheinlich überfällig gewesen, aber die deutsche Wirtschaft, und nicht nur die deutsche Wirtschaft, Deutschland an sich braucht gerade stabile Regierungsverhältnisse, und die werden wir wahrscheinlich erst wieder im Frühjahr 2025 haben, wenn wir dann eine neue Regierung haben, wie auch immer die aussehen wird. Eben. Aber ja, das ist jetzt wirklich, also bad timing, wie man so schön sagt.
Aber sagen wir es jetzt mal so, langweilig wird's nicht. Uns auch nicht, Yannick. Uns so wird bestimmt auch in der kommenden Woche nicht langweilig. Wir sind gespannt, was natürlich in dieser Woche wieder alles passiert, wo wir uns nächste Woche ein bisschen drauf stürzen können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was alles so passiert. Und ja, vielleicht haben wir ja auch bald schon wieder, fällt mir gerade ein, ja auch eine Interviewfolge am Start.
Ah ja, das gut, dass du sagst. Ja, also das gut, könnte vielleicht demnächst auch wieder der Fall sein.
Könnte vielleicht demnächst anstehen.
Lassen Sie sich überraschen. Und an der Stelle auch nochmal kleiner Hinweis, all das, was wir heute diskutiert haben, basiert natürlich auch unter anderem auf Artikeln von uns, von Automotive IT, unter anderem von Automobilproduktion. Das packen wir natürlich alles mit in die Shownotes.
In die Shownotes.
So sieht's aus.
Und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.